herzlich willkommen zu einem Schriftzünder-Spezial, die Ergebnisse unserer ersten Bookspeakers Corner, mit der wir zu Gast waren auf der Dortmunder Science Fiction Convention am 21. und 22. März 2009. 90 Sekunden für mein Buch war das Motto der Veranstaltung und es fanden sich tatsächlich einige Menschen, die gerne kurz etwas über ein Buch oder mehrere Bücher und sogar eine Fernsehserie erzählen wollten. Wir möchten uns noch einmal bei allen bedanken, die mitgemacht haben und uns entschuldigen bei den wenigen, deren Aufnahmen aufgrund einer technischen Panne leider verloren gegangen sind. Für uns war es nichtsdestotrotz ein großer Spaß, den wir gerne nochmal an anderer Stelle wiederholen möchten. Wer weiß, wann sich wieder eine Gelegenheit ergibt. Doch jetzt erstmal viel Spaß mit den 90 Sekunden unserer ersten Bookspeakers Corner.
Nachdem Michael mich schon aufgefordert hat, hier möglichst umgehend etwas zu erzählen, erzähle ich mal was über unseren Ehrengast auf dem Schlosskon in Schwerin. Da kommt nämlich Dieter Klein und der hat ja nun ein paar Sachen geschrieben, die uns alle sehr interessiert haben, nämlich Google, Googleplex und Phänomenon. Was ich enttäuschend fand, war Googleplex. Die Erwartungen, die man aus Google hätte haben können, die hat also als reine Hau drauf und Hau rein Story überhaupt nicht erfüllt. Was ich dann aber sehr interessant fand, war dann Phänomenon, was ich vorher gar nicht gelesen hatte. Schon längst mal vorgenommen, aber jetzt hatte man ja den Anlass. Denn die Lösung, die Dieter Klein da gefunden hat für die Pyramiden und wie das eigentlich mit Echnaton gewesen ist, die fand ich schon relativ genial, muss ich sagen. Auch die Tatsache, dass die Außerirdischen in UFOs aus der Vergangenheit gekommen waren und nicht von irgendwelchen anderen Planeten. Ich will hier natürlich nichts erzählen über den Ausgang. Ich wollte eigentlich nur darstellen, dass ich das sehr gut gefunden habe. Und nun hätte ich fast vergessen, was Michael mir auch noch gesagt hatte. Ich heiße Eckart Marwitz, meist Eckart D. Marwitz oder EDM. Und das war es dann ja auch schon. Und ich hoffe, ihr habt viel Erfolg hier mit diesem Projekt.
Hi, my name is Walter Hunt. And I'm here as the guest of honor at DortCon in Dortmund, Germany. I'm from the United States. And I'd like to tell you just a little bit about my new novel, A Song in Stone. Unlike my first four novels, which were science fiction adventures, space operas, this one is more of a historical novel, which takes place almost exclusively in the year 1307 and deals with the stone carvings at Rosslyn Chapel in Edinburgh and the song that's encoded there. My principal character is able to hear the song, is sent back in time to 1307, where he's the only person who knows that at the end of his journey, the Templars are going to be betrayed by Philip the Fair, and he has to find his way home. It's really a departure for me, a different sort of book. It gives me an opportunity to explore themes and work in ways that I haven't done. It's all told in first person, for example, unlike the third person, which my earlier books have employed. I hope you find it interesting. My website is www.walterhunt.com, and I look forward to receiving emails and talking to all of you. Thanks.
Ich heiße Ralf Bodemann und bin in diversen Foren als Shockwave Rider unterwegs. Entsprechend habe ich mir dann ausgesucht John Brunner, der Schockwellenreiter, ein Buch aus dem Jahr 1975, das ich jetzt in der letzten Woche auch noch mal gelesen habe. Und was mich daran wirklich fasziniert hat, das ist, wie John Brunner zu dem Zeitpunkt schon das heutige Internet vorhersehen konnte. Bis hin zu Würmern, zu Viren, zu sonstigen Dingen, zu Kontrolle und eben Kontrollverlust, der im Internet stattfindet. Identitätsschwindel, Identitätsklau. Also es ist fantastisch, was er da zu dem frühen Stadium schon so detailliert und so genau vorhergesehen hat. Die Hauptfigur ist auch hochinteressant, also das Buch ist auch selber als Buch, als Roman spannend zu lesen. Der Held Nick Haflinger macht eine interessante Entwicklung durch. Er wird als Kind entdeckt und in einen Regierungspool eingeschleust, wo er ja eigentlich dressiert wird, irgendwelche ja, Regierungsaufgaben zu erfüllen. Dann stellt er fest, dass er da eigentlich nur missbraucht wird, entschließt sich zu entfliehen mit verschiedenen Identitätswechseln und schließlich entdeckt er eine kleine Ortschaft Abgrundshausen, in der er dann doch eine Identität findet und auch eine Gemeinschaft findet, der er helfen kann und von dort ist dann der Angelpunkt auch erreicht, von der er dann die bestehende Regierungsstruktur aus den Angeln heben kann.
Ich bin Raimund Reitjes und ich möchte euch über James Graham Ballard die 1000 Träume von Stella Vista erzählen. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung von, ich glaube, 6 oder 7 Geschichten sind da drin. Erschienen ist das 1971. Das Thema, was Ballard immer wieder in seinen Geschichten und Romanen aufgreift, nämlich diese Endzeitstimmung, kommt in diesem Buch, in dieser Sammlung von einzelnen Geschichten für mich am deutlichsten und intensivsten rüber. Er hat in diesem Buch es geschafft, eine ganz intensive Atmosphäre zu kreieren. Diese Geschichten spielen alle auf einem fiktiven Planeten, der Vermilion Sands heißt. Das ist eine verlassene Künstlerkolonie, beziehungsweise es ist eigentlich ein Ressort für reiche und sehr snobistische Menschen gewesen, die aber diesen Ort verlassen haben. Es wird auch nicht ganz deutlich, warum sie das getan haben. Jedenfalls haben sich dort Künstler verschiedenster Couleur eingerichtet und so wird auch jede dieser Geschichten einer Kunstrichtung und es gibt singende Skulpturen, es gibt Häuser, psychotrope Häuser, die sich den Stimmungen der Menschen anpassen. Es ist für mich eines der wegweisendsten Bücher in der Science Fiction, ein Autor, der heute wieder neu aufgelegt worden ist und ihr solltet das auf jeden Fall euch mal zu Gemüte führen.
Mein Name ist Andreas Nordig und das Buch, was ich zuletzt gelesen habe, war Dan Simmons' Terror. Es handelt sich dabei um einen Roman, einen Erlebnisbericht von einer englischen Expedition im vorletzten Jahrhundert, die versucht haben, eine Nordwestpassage durch die Antarktis zu finden. Eine Expedition ausgestattet mit zwei Booten, zwei großen Schiffen, die so weit umgebaut wurden, dass sie halt durch dickes Eis brechen konnten. Und das Buch ist eigentlich eine fiktive Geschichte. Es gab diese Expedition wirklich, aber man hat dann von den Mitgliedern dieser Expedition und von den Schiffen nie wieder irgendetwas gehört. Und Dan Simmons hat jetzt sämtliche Quellen, die es gab und die dann im Nachhinein noch gefunden wurden und sämtliche Theorien, die über den Untergang der Vernichtung dieser Expedition mit Mann und Maus, kann man sagen, zusammengetragen und hat daraus dann einen Roman zusammengeschrieben, der weit über 1000 Seiten umfasst und der eigentlich dadurch besticht, dass er die Atmosphäre, die Männer erlebt haben auf ihrer jahrelangen Gefangenschaft in der Antarktis, sehr gut beschreibt. Ein Roman, der also nicht nur für Fantastikleser durch ein fantastisches Element sehr lesenswert ist, sondern insgesamt mal etwas ganz anderes darstellt wie üblich.
Marvin und Mark Brandes.
Mark Brandes?
Das Buch ist toll. Fertig.
Mein Name ist Michael Brühne und ich möchte eigentlich heute ausnahmsweise nicht über ein Buch, sondern über eine Fernsehserie etwas sagen. Nummer 6 im Original The Prisoner. Eine Serie, die vor 40 Jahren in Deutschland zum ersten Mal ausgestrahlt wurde und die mich von Anfang an fasziniert hat. Damals war ich 17 Jahre alt und ich habe mich gewundert, dass es eine Fernsehserie gibt, die zum Nachdenken anregt. Eine Serie, in der es um Persönlichkeit, Individualität geht, in der es vor allen Dingen um Freiheit geht. Der Gefangene im Original Nummer 6, der Mensch, der nur nummeriert ist. Drei Dinge sind es, die mich besonders faszinieren an der Serie. Das erste ist der Schauspieler Patrick McGoohan, Autor, Regisseur, Drehbuchautor mehrerer Episoden. Das ist seine Serie. Er hat auch alles in die Hand genommen, er hat alles nach seinen Vorstellungen arrangiert. War bekannt als John Drake vorher, Geheimagent, und vor allen Dingen hat er die James-Bond-Rolle abgelehnt. Dann, was mich weiterhin fasziniert, ist der Ort Village, The Village, Portmeirion und North Wales, der Drehort der Handlung und im Kontrast dazu die Technik, die moderne Technik, die als zum Urlaubsparadies wird, aber dann doch zeigt, dass der Ort weniger ein Paradies ist, sondern ein totales Überwachungsgefängnis. Markant ist vor allen Dingen der Ruf des Gefangenen: Ich bin keine Nummer, ich bin ein freier Mensch.
Hallo, mein Name ist Sandra Fockenberg, ich bin aus Essen. Ich würde gerne erzählen über eine gewisse Mrs. Holloway, Amerikanerin. Das Buch ist, glaube ich, im Deutschen noch nicht erschienen. Der amerikanische Originaltitel ist All I Want for Christmas is a Vampire. Das Furchtbare an dieser Art von Büchern ist, es ist moderner Softporno für Frauen. Was früher der Arztroman ist, heute der Vampirroman, leider. Ein wunderbares Dark-Genre verkommt für irgendwelche gestörten kleinen Amerikanerinnen, die sich nicht trauen, ihre Emotionalität auszuleben und ihren Männern mal zu sagen, was sie wollen. Die machen es dann in Form von Vampirbüchern. Die männlichen Vampire sind entweder echte Stiere oder keusch. Dazwischen gibt es eigentlich kaum irgendwas. Die Weiber fahren voll drauf ab. Es ist schwülstig. Es ist... Und ich vermisse den schönen alten Vampirroman, als Dracula noch so ein richtiger düsterer Herrscher war, der vielleicht mal Mini-Mädchen jagte im Film, aber sicherlich ja ein bisschen mehr Charme hatte, ein bisschen mehr Esprit hatte, ein Jäger der Nacht war und nicht nur ein Schürzenjäger für Frauen, die es wirklich ganz dringend nötig haben. Bitte, liebe Frauen, lest so eine Scheiße nicht mehr, damit solchen Autorinnen der Boden entzogen wird. Danke.
Mein Name ist Peter Herford-Jesse. Empfehlen möchte ich Kurzgeschichten von James Tiptree Jr. Klingt nach einem Mann, ist aber keine. Klingt so sehr nach einem Mann, dass in den 70er Jahren, als die Science Fiction von Frauen dominiert wurden, Ursula K. Le Guin da vielleicht der bekannteste Name, Robert Silverberg, Tiptree Jr. als Hoffnung der männlichen SF dargestellt hat. Pech stellte sich heraus, war eine ältere Frau, eine ehemalige CIA-Agentin, die vor allen Dingen durch ihre Kurzgeschichten überzeugt hat. Das sind kurze, knallige Texte mit durchaus gesellschaftskritischem Hintergrund, aber vor allen Dingen unterhaltsam und überraschend in der Pointe. Als Beispiel möchte ich heranführen Houston, Houston, do you read? Houston, bitte melden. Eine Raumfahrergeschichte, wo ein paar knackige Kerle bei einer Raumfahrt vom Weg abkommen und auf einmal im Orbit um die Erde sind, aber es ist nicht die Erde, die sie kennen. Es ist eine Erde, in der es nur noch Frauen gibt. Sie bekommen Besuch von einigen dieser Frauen der Zukunft und es kommt, wie es kommen muss, es gibt Ärger. Wie es diesen Ärger gibt und wie pointiert zugespitzt wird, das zeigt die Qualität von Tiptree Juniors Schreibe. Und ich werde auch nie die Pointe vergessen, indem eine der Frauen halt zu einem der Männer dann sagt, wissen Sie, für Menschen mit ihren emotionalen Problemen haben wir heute einfach keine Einrichtungen mehr. Und da stellt sich für mich die Frage, ob es diese Einrichtungen heute gibt.
Mein Name ist Ralf. Ich werde in Fachkreisen, wie man es so schön sagt, Sarge genannt. Ich würde gern was über die Mark Brandis Bücher erzählen, weil es gerade der vierte Teil Aufstand der Roboter als Hörspiel rausgekommen ist. Und Mark Brandis Bücher sind einfach ganz toll gewesen in meiner Jugend, weil es keine Jugendbücher in dem Sinne waren, sondern für Erwachsene geschrieben. Und da fühlte ich mich als Jugendlicher ernst genommen. Und sie behandeln ein Thema, was nicht ganz weit weg wie Perry Rhodan war, sondern nah an einem, aber doch anders, weil es waren Raumschiffe da, es gab Konflikte, menschliche, geschichtliche und dergleichen alles. Und es ging in diesen Stories von Mark Brandis nicht einfach nur um irgendwelche Raumschiffklamotten oder Technik oder sonst was, sondern es ging um Menschen. Interaktion zwischen den Problemen, die sie hatten, Lieben, Hass und dergleichen. Und das fand ich viel spannender als irgendein Universum, das gerettet werden musste oder irgendein Sonnensystem oder so, sondern es waren die kleinen Dinge im Leben, die man als Normalmensch nachvollziehen konnte, wo man sich angesprochen fühlte, wo man dachte, das könnte ich mir vorstellen und gleichzeitig war es ein ganz toller Held. Also ich war hellauf begeistert. Und ich bin heute immer noch begeistert und höre jetzt die Hörspiele. Und ich finde es toll. Mark Brandis. Unbedingt hören und anlesen.
So, hallo, Martin Schneider. Ich komme aus Leipzig. Ich möchte euch eigentlich mehrere Bücher vorstellen. Eins habe ich gerade in der Hand. Das war ein richtiges Schnäppchen vom Rauscher. Selten, aber man kriegt das. Ein ganz früher Ellen Dean Foster aus dem Bandsänger-Zyklus. Jungs, es gibt sogar Band 8. Ich wusste das auch nicht. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das war eine richtig schöne, bunte Story, wie halt Ellen Dean Foster so ist. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand wieder fantasiereiche Fantasy haben will, mit sprühenden Ideen und einigermaßen gut geschrieben. Ich empfehle Ellen Dean Foster. Ein zweites Buch hat überhaupt nichts mit Science Fiction zu tun. Fällt mir immer ein, wenn ich gefragt werde, was beeindruckende Bücher sind, ist der IKS-Haken von Josef Heller. Das Buch habe ich das erste Mal gelesen, da fand ich es unheimlich lustig. Inzwischen habe ich es das sechste Mal gelesen und finde es eine fürchterliche Horrorgeschichte. Es ist ein Kriegsbuch, eigentlich ein Antikriegsbuch, und handelt von einem amerikanischen Flieger, der in Italien stationiert ist, versucht dort wegzukommen und schafft das nicht, weil es wäre ganz einfach, sich ausmustern zu lassen, wenn man für verrückt erklärt wird. Dazu muss man einen Antrag stellen, und indem man diesen Antrag stellt, macht man klar, dass man nicht verrückt ist. Das ist der IKS-Haken. Und so verworren und wirr ist dort alles. Das kommt mir aus meiner eigenen Armeezeit sehr bekannt vor. Deswegen ist es inzwischen wirklicher Horror. Ich empfehle dieses Buch.
Mein Name ist Timo Zenger, ich komme auch aus Leipzig, wie der Vorredner. Im Moment lese ich ein Buch über Leonardo da Vinci. Das ist eine Art Biografie, die in einer ziemlich guten Erzählstory halt das Leben und das Wirken und auch die Erfindung von Leonardo da Vinci darstellen. Die auch ein bisschen versucht, so die Hintergründe seines Agierens aufzuzeigen, wie er sich eigentlich zu dem entwickelt hat, was er jetzt ist. Der vielleicht ein kleiner Punkt, der Leonardo da Vinci ist eigentlich ein recht ungebildeter Mann gewesen, hatte zum Beispiel mit Mathematik nicht viel am Hut, ist aber sehr halt künstlerisch begabt und ist an seine Erfindungen eigentlich immer von der künstlerischen Seite, von der beobachtenden Seite rangegangen und hat durch Beobachtung eben sehr viel herausgefunden, wie sich das Wasser bewegt, wie der Vogel fliegt, wie man Kanonen vor einer Festung aufstellen muss, um die dort wirkungsvoll belagern zu können und sowas alles. Wer sich dafür ein bisschen interessiert, sollte das Buch lesen. Ich kann euch den genauen Titel jetzt nicht sagen und auch den Autor nicht, aber sucht mal nach Leonardo da Vinci. Da wird sich ein Buch finden, das sehr gut geschrieben ist.
Mein Name ist Thomas Bratz und ich bin vom Freundeskreis Science Fiction Leipzig. Ich möchte heute erzählen über einen Autoren, der längst vergessen ist und den fast niemand mehr kennt, im Fandom schon gar nicht. Der Name ist Robert Kraft. Von diesem Autoren bringe ich Bücher heraus in einer geringeren Auflage von ca. 120 Stück. Und er war einer der Zeitgenossen von Karl May, und man könnte heute sagen, er ist der Leipziger Karl May. Allerdings hat er nicht nur Abenteuerliteratur geschrieben, sondern auch Fantastik, Science Fiction, also schon sehr Romane. Wenn man das heute zusammenrechnen würde, würde man auf 40.000 Seiten kommen, die er geschrieben hat in seinem etwas kürzeren Leben, nämlich er ist gerade mal so 45, 46 Jahre alt geworden. Die Ideen, die er schon reingebracht hat, die sind auch später von anderen wieder aufgenommen worden. In der Heftchenserie, wenn man sich das so anguckt, in den 20er Jahren und auch später in den 50er Jahren.
Eines der beeindruckendsten Bücher, was ich jemals gelesen habe, ist ein deutscher Fantasy-Roman mit dem Titel Das Paradies der Schwerter von Tobias O. Meissner. Und das Besondere daran ist, dass Meissner hier nicht nur einen Fantasy-Roman schreibt, sondern es ist ein literarischer Roman. Gleichzeitig ist es ein Roman über Spiele, über Auseinandersetzungen, über Schwertkämpfer, über Helden. Er hat Teile des Romans ausgewürfelt, und wenn man das Buch tatsächlich sieht, liest, glaubt man das nicht. Denn es sind nicht nur Spielszenen darin, die dramaturgisch hochinteressant sind, sondern der Zufall spielt eine ganz große Rolle in dem Buch. Und Tobias Meissner schafft es auf meisterhafte Art und Weise, diese Zufälle zu einem Roman zu fügen, der einem sehr, sehr lange im Gedächtnis bleibt. Ja, mein Name ist Hardy Kettlitz, für Schriftsonar.
Das andere Ufer der Zeit von Jack Finney ist ein faszinierender Zeitreiseroman. Es geht darum, dass die Zeitreise im Kopf stattfindet ohne eine Maschine. Der Zeitreisende wird in ein Haus gebracht, das aus dem 19. Jahrhundert stammt und auch mit allen einbauten Möbeln so erhalten geblieben ist, wie es war, und auch einen Blick aus dem Fenster hat, der nichts Moderneres aufweist. Und weil er sich in diese Zeit einfühlen kann, weil er über ein bestimmtes Training verfügt, kann er in diese Zeit zurückreisen, ins 19. Jahrhundert, das 19. Jahrhundert erkunden, schrittweise, ganz langsam. Das ist sehr packend, weil es allmählich passiert und man das mitvollziehen kann, jeden einzelnen Schritt. Er verliebt sich dort, er lernt vor allen Dingen diese Gesellschaft des 19. Jahrhunderts besser kennen, als ich sie irgendwann jemals geschildert gehört oder gesehen habe, mit Angewohnheiten, wie wir sie uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Es kommt auch zu einer Verschwörung, dass man dann erfährt, warum er eigentlich dafür trainiert worden ist, diese Zeitreise zu machen, welche Manipulation er zum Nutzen der USA da vornehmen soll, die man sich am Anfang gar nicht vorstellen kann. Alles sehr spannend, sehr interessant, sehr zurückhaltend von der Technik her. Ein wunderbares, auch sehr schön lesbares Buch. Mein Name ist Arno Behrendt, ich habe das gemacht für Schriftsonar.